Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 29, erlebt. Fürs Protokoll ist ein Podcast über Neuigkeiten in der Tech-Welt, über Programmierung und was im Dunstkreis von Apple passiert. Mein Name ist Marc Halmes, ich bin freiberuflicher iOS-Entwickler und heute ist Donnerstag, der 6. August 2015. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten, also los geht's. Ein kleines Follow-up auf die Episode 27. Und zwar habe ich dort ein bisschen über schwergewichtige Apps erzählt und da kommt gerade so eine, ja, doch recht große Welle in diesem Zuge irgendwie aus dem Internet so in meinen Feed mit rein und in verschiedene, ja, Social Networks, die da irgendwie so diese Artikel durchpumpen und da ist mir einer ins Auge gestochen, nämlich The Verge Web Sucks. Und dort wurde so ein bisschen erzählt von einem Mozilla-Entwickler, der sich verschiedene Sachen angeschaut hat und bei The Verge irgendwie so ein bisschen hängen geblieben ist. Er schreibt selbst, dass das seine Lieblingsseite ist, aber da ganz komische Sachen passieren und auf einem leeren Cache mit Mozilla irgendwie so knapp 9 Megabyte irgendwie an Code irgendwie zu Spitzenzeiten irgendwie reinknallen, beziehungsweise ich glaube 8 waren es. Und hat da auch ein bisschen auseinandergenommen und da sind halt ganz, ganz viele Sachen irgendwie mit drin, wo er dann auch sagt, das haut einfach irgendwo so ein bisschen auf die Performance von der Maschine. Da sind Sachen, die führen einfach 10 Mal pro Sekunde irgendwelche Re-Renderings aus, die dann wieder auf die CPU aufschlagen und das Ganze irgendwie, ja, langsam und nicht mehr performant machen. Hidden Iframes, die irgendwelche lustigen Sachen irgendwie machen und das macht einfach keinen Spaß. Das kann man so nicht machen. Was er aber dazu sagt, und das fand ich dann doch wieder sehr, sehr einleuchtend, beziehungsweise auch an der Stelle wieder sehr erhellend: Für wen sind denn eigentlich Browser gedacht? Und das ist halt so die große Frage. Die sind halt eigentlich für einen ganz besonderen gemacht, nämlich für den Benutzer. Deswegen sind das ja auch, jetzt kommt's, User Agents. Richtig, das Ganze ist für den User gedacht. Das heißt, ein Browser soll nicht irgendwie eine krude und kaputte Tracking-Installation von irgendwelchen Firmen irgendwie unterstützen, sondern sie soll für den User den Content, der aus dem Internet kommt, irgendwie mal anzeigen. Und das ist der Hauptfokus, was so ein Browser irgendwie machen muss. Und da wäre es doch ganz schön, wenn man das irgendwie auch hinbekommt. Er geht dann auch später nochmal auf verschiedene Sachen ein. Beispielsweise hat er in einem Mozilla-Talk, den er verlinkt hat, auf eine exakte Summe hingewiesen, nämlich Microdonations mit im Monat 6,20 $. Das ist nämlich der Betrag, den Tracking-Firmen bzw. Advertising-Firmen mit, ja, Internetwerbung pro User machen. Das heißt, wenn ich als Benutzer 6,20 € in den Browser meiner Wahl reinkippe, dann wird das halt im Monat verteilt. Wer da irgendwie so die Glocke hört, ja, das gibt's auch von einer anderen Firma, heißt Flatter, aber das setzt sich irgendwie so in meiner Wahrnehmung nicht wirklich durch. Zumindest für die Seiten, die ich so lese, kriege ich es nicht rein. Der Support finde ich eher quäkig und schlecht gemacht. Da setze ich irgendwie nicht drauf. So ein anderer Contender aus den USA ist da Patreon. Da geht's irgendwie, aber ganz ehrlich, das tut irgendwie nicht so wirklich. Dazu hat dann auch Ole Begemann aus dem iOS-Kontext dann auch so ein bisschen was gebracht, nämlich mit der Frage aufgeworfen, ob es denn moralisch okay ist, Werbung zu blocken. Und in meinen Worten, die ich jetzt Ole einfach mal in den Mund lege: Ich blocke Werbung, bis der Arzt kommt. Seine Worte hingegen klingen da ein bisschen anders, aber auch da relativ spannend. Er sagt nämlich: If your income directly or indirectly comes from advertising, you have my sympathies, but don't expect my cooperation. Er blockt tatsächlich, bis der Arzt kommt. Aber sagt auch ganz klar, dass es für ihn vollkommen in Ordnung ist und dass er das auch nicht unterstützen möchte und auch nicht unterstützen muss, solange er da die Möglichkeit zu hat. Um da nochmal die Brücke zum Anfang zu schlagen, OS X El Capitan und iOS 9 wird Adblocking, glaube ich, wieder so ein Sport werden, wo man einfach schaut, was man denn da, dort an der Stelle machen kann. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht und hoffe, dass da so ein bisschen sich das Ganze auch wieder auf normalem Weg eindampfen wird. Dann habe ich hier was, was ich schon lange nicht mehr für möglich gehalten habe, erlebt. Will Shipley hat mal wieder was geblockt. Jetzt fragen sich vielleicht einige, wer zum Henker ist denn Will Shipley? Will Shipley ist ein alter Hase aus der Coco-Entwicklung und aus der Nextstep-Entwicklung, also ein Urgestein der Entwicklerszene aus unserem allerliebsten Betriebssystem. Und der hat ganz lange eine Serie gepflegt, die er Pimp My Code nannte. Und zwar hat er dort Code auseinandergenommen und nach seinen Maßstäben einfach mal refactored und bestimmte Sachen auseinandergenommen und einfach mal gesagt, so was er daran alles scheiße findet und wie guter Code auszusehen hat. Und das gibt's jetzt wieder in einer neuen Fassung. Er legt das wohl gerade frisch irgendwie auf und hat jetzt angefangen, eine Sache zu schreiben, nämlich wie er in Swift angefangen hat, Loops zu ersetzen. Und das ist eine coole Sache, schöner Artikel, sollte man definitiv lesen. Ist spaßig geschrieben, wie Will das immer gut kann und vollgespickt mit Seitenhieben auf andere Leute und auf ihn selbst. Also ganz, ganz witzig. Muss man lesen, ist toll. Ich habe aber einen Part gefunden, den ich viel, viel interessanter fand, nämlich sowas, was er so an der Seite irgendwie so am allerletzten Rand des Artikels irgendwie nochmal angesprochen hat, nämlich Code zu optimieren. Und zwar sagt er ganz klar, wenn ihr das Ding nicht durch Instruments durchgejagt habt, lasst die Finger davon. Ihr habt als Entwickler Code zu schreiben, ihr habt als Entwickler so schnell wie möglich sauberen und guten lesbaren Code zu schreiben. Und erst wenn ihr danach angefangen habt, da irgendwas zu machen, wie zum Beispiel durch Instruments durchzujagen, und ihr dann rausgefunden habt, ja, da ist tatsächlich ein Problem, dann könnt ihr anfangen zu optimieren und da irgendwas dran rumzuschreiben. Aber vorher lasst die Finger davon. Wer da guten Code, also nach seinen Worten in Airquotes gut Code schreiben will, sollte mal auf seinem Blog unter dieser Pimp My Code Serie reinspringen. Was ich aber ziemlich cool fand, waren so zwei, drei Punkte, die er dort mit reingepackt hat. Nämlich einmal dann auch nochmal so zu überlegen, ja, was ist denn das normale Dataset, was ich irgendwo reinschmeiße in meinen Algorithmus und was tut es denn damit? Und zwar auch so in den willkürlichsten und irrwitzigsten Konstellationen, wie oft dieser Code tatsächlich ausgeführt wird und dann nochmal so sich vor Augen zu führen, wie schnell sind denn meine Maschinen, auf denen ich das ausführe? Und er hat das dann auch nochmal so mit ein bisschen was belegt, nämlich dann auch so mit dem Klicken einer Maus, also einem Maus-Event, und sagt dann so, also selbst wenn da irgendwie ein Supermutant 100 Mal in der Sekunde irgendwie klicken kann, dann ist das schon recht viel, aber selbst irgendwie modernste iOS-Systeme können schon viel, 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 viel mehr Instruktionen ausführen. Das heißt, wir sind irgendwo in so einem Instruction-Set bei 10 Millionen Mal, und wenn man dann irgendwie sich dann anhören muss, um Gottes Willen, ich muss meinen Code optimieren, weil der jedes Mal gecallt wird, wenn ein Mouse-Down-Event kommt, dann sollte man sich das nochmal tatsächlich überlegen, ob es da wirklich sinnvoll ist zu optimieren. Auch wenn da tatsächlich bei jedem Mouse-Down-Event mein Code gecallt wird. Nur mal so zum Erinnern und selber an der Nase packen. Dann habe ich noch als letzten Schmankerl ein sehr schönes Review von Stephen Hackett. Der schreibt für 512 Pixels. Und der hat einen Artikel geschrieben, nämlich Review 3 Months of Apple Watch. Deckt sich gerade so ein bisschen, weil ich zum Geburtstag von meiner lieben Frau eine Apple Watch geschenkt bekommen habe. Vielen, vielen Dank nochmal. Und jetzt auch nochmal so ein bisschen Reviews und alles, was so im Watch-Universum irgendwie mit reinfällt, erstmal in mich aufsauge, um zu erkennen, was das Ding denn kann. Was ich interessant finde, alles, was Stephen Hackett in diesem Artikel geschrieben hat, kann ich so schon mal unterschreiben. Aber so ein paar Sachen finde ich dann doch nochmal wirklich erwähnenswert. So als allererstes, das Ding ist eine neue Kategorie von Device. Das Telefon war halt, was wie ein Telefon halt immer so war. Also das iPhone. iPad konnte man auch noch irgendwie so ein bisschen begreifen. Das war dann halt einfach nur das in Anführungszeichen, das großgezogene iPhone, war aber trotzdem ein Gamechanger. Die Uhr ist was ganz anderes. Keine Ahnung, was da noch irgendwie mitkommt. Das ist sehr spannend an der Stelle. Das Ding sieht echt verdammt dick und schwer aus. Und wenn man es irgendwie am Handgelenk irgendwie hat, habe ich die erste Zeit gedacht, okay, es reißt mir gleich den Arm ab, weil ich seit Jahren keine Uhr mehr am Handgelenk hatte und das Ganze irgendwie schon echt komisch war. Stephen Hackett hat sich irgendwie die Stahlvariante geholt mit 50 Gramm und die Sport, die ich hier habe, die soll 30 Gramm haben mit den 42 Millimeter. Und ich habe mir nur gedacht, oh mein Gott, wenn das echt 30 Gramm sind, möchte ich nicht wissen, wie sich die 50 angefühlt hätten. Also das ist schon echt krass. Man gewöhnt sich dran. Es funktioniert irgendwann schon. Es passt. Also ich merke es jetzt mittlerweile nicht mehr. Was ich aber spannend finde, sind dann so Sachen wie Siri. Siri finde ich wirklich auf der Uhr total fantastisch. Aber auch wie Stephen Hackett, ich kann mir nicht vorstellen, das Ding in der Öffentlichkeit zu benutzen. Zu Hause wunderbar, prima. Also in geschlossenen Räumen, wo ich alleine oder unter guten Bekannten bin, da kann ich auch Siri benutzen, ohne mir blöd vorzukommen. In der Öffentlichkeit finde ich es irgendwie Quatsch und möchte das nicht. Viele Interaktionen mit den Uhren habe ich so von der Software noch ein bisschen Probleme. Das braucht einfach, bis das irgendwie so eingesunken ist, weil es einfach so ein neues Device ist. Was mir aber aufgefallen ist, je simpler und einfacher eine App ist, umso cooler und schneller kann man sie benutzen. Je komplexer eine App ist, ohne da irgendwelche Namen zu nennen, fliegt raus. Es macht keinen Spaß. Es tut weh, den Arm irgendwie unangenehm hochzuhalten. Man ist irgendwie nicht so fokussiert wie auf einem Telefon. Macht, also wenn ihr iOS-Apps schreibt und Apps für die Uhr irgendwie mitliefert, beziehungsweise mit WatchOS 2 dann später dann dafür ausliefert, ganz ehrlich, schreibt einfache Apps. Je einfacher sie sind, umso angenehmer sind sie zu benutzen. Jeder, der eine Uhr am Arm hat, wird wissen, wovon ich da rede. Dann das, was mich echt umhaut, was ich richtig gut finde, ist halt dieses Gamification des Fitness-Wahns und das ist total geil. Dieses Bing, bitte steh jetzt mal auf, du hast irgendwie schon wieder eine Stunde gesessen und dich nicht bewegt. Dann diesen Antrieb, sich generell so ein bisschen 30 Minuten am Tag irgendwie zu bewegen. Das ist einfach, ich find's sehr, sehr gut gelungen. Das funktioniert echt fantastisch. Es motiviert, auch wenn ich wieder so ein bisschen beschämt bin, zuzugeben, dass ich ein Device am Arm brauche, das mir sagt, dass ich mich doch bitte zu bewegen habe. Aber hey, funktioniert. Also maul ich da nicht drüber. Der Artikel ist echt sehr nett, sind knapp 3000 Worte und kann man sich mal schön durchlesen. Vielleicht ist ja auch irgendwas dabei, was euch interessiert. Vielleicht als noch nicht Uhrenträger oder auch als Uhrenträger, um da irgendwie zu sagen, stimmt doch alles gar nicht, ist doch ganz anders. Ihr solltet mal reinlesen. Ich fand ihn sehr, sehr gut und auch sehr interessant geschrieben. Das war die Ausgabe Nummer 29 von Fürs Protokoll. Die Links zur Ausgabe findet ihr in den Shownotes oder auf www.protokollcast.de/29. Dort könnt ihr auch gerne einen Kommentar hinterlassen oder ihr schickt mir einfach einen Tweet an @protokollcast auf Twitter. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann bewertet sie in iTunes. Dazu geht ihr einfach in iTunes rein, sucht nach Fürs Protokoll und dann könnt ihr dort ein Sterne-Review abgeben. Wenn ihr ein bisschen mehr Zeit habt, dann dürft ihr auch dort gerne ein längeres Review schreiben. Das hilft anderen Hörern nämlich, den Podcast zu entdecken und mit euren Reviews könnt ihr ihnen sagen, was euch gefällt. Fürs Protokoll, ich bin Marc Kalmes, bis zum nächsten Mal.